Hören Sie nun Gebietspastor Rhys Ellis.
Herzliche Grüße an euch alle an diesem Sabbat. Und auch herzliche Grüße. Draußen ist es eiskalt. Ich sollte das nicht sagen. Ich komme gerade aus Montreal. Da war es minus 26 Grad, noch kälter. Das war wirklich kalt. Und ich kam in der Gegend jetzt hier, wo viel Schnee ist. Und hier in Belgien, letzte Woche, war es auch kalt. Auch Schnee. Und ich dachte, es würde alles verschwinden bis gestern. Aber es kam heute Morgen wieder. Der Schnee und die Kälte. Hier bei Metzelal ist es einigermaßen warm. So herzliche Grüße an euch alle. Ich habe etwas gelernt in den Gesprächen letzten Tage. Für eine Botschaft mit 5000 Worten, das sind so ungefähr 12.000 Worte in der Übersetzung. Die Kurzpredigt habe ich hier mit der Zeit gestoppt. Ich habe die Kurzpredigt in 10 Minuten durchgelesen gehabt. Hätte ich es in Französisch gegeben, hätte ich 20% mehr Worte gebraucht, also auch 20% mehr Zeit. Im Deutschen sind es 64,5% mehr in der Kurzpredigt. Es war nicht 10 Minuten, sondern 11 Minuten lang. Ich habe die Bekanntmachung gelesen in 2 Minuten. Und sie wurden auf Deutsch vorgelesen. Wie lang war das? Wir haben es nicht mit der Zeit gemessen, aber einige Minuten. Aber so werden wir hier bis Mitternacht sein wohl. Und ich bin dann schon auf dem Nachhauseweg und der Adrian übersetzt immer noch. Wir haben einige gute Gespräche gehabt heute. Wir beten für die Zeit, wo es eine reine Sprache mehr geben wird. Das wird nicht eine der jetzigen Sprachen sein. Nicht Deutsch oder Französisch oder Englisch. Machen wir. Wir werden sehen. Ich hoffe, es wird Hebräisch sein, diese eine Sprache. Jedenfalls. Wir kommen aus verschiedenen Gegenden der Welt. Wie viele sind tatsächlich Deutsche hier? Es gibt mehr andere als Deutschsprachige. Er ist teilweise Russisch. Zwei Deutsche im Raum hier. Zumindest Schweizerdeutsch. Neuseeländer. Eritrea. Mexikaner. Es ist schön zu hören, dass auch hier eine dabei ist, die Spanisch spricht. Und das klingt sehr schön. Und wir haben eine neue Dame, Sandra. Ich hoffe, Sie hören das gut. Und Sie können diese auch gut verstehen, was wir hier sagen. Wir haben also Menschen, die in verschiedenen Sprachen hier zuhören. Wie ich gesagt habe, ich spreche auf Englisch heute. Wenn ich ins Französische überspringe, dann bitte seht es mir nach. Ich war gerade in Kanada und ich habe diese Predigt auf Englisch gegeben in einer französischsprachigen Gemeinde, weil sie da einmal im Monat auf Englisch aussprechen. Einmal im Monat ist es dort auf Englisch in Montreal und sie haben dann die Übersetzung auf Französisch. Und sonst haben sie französische Sprache und die wird auf Englisch übersetzt, die Predigt. Die Woche davor, war ich in Memphis. Die Mitglieder in Memphis sprechen eine Version von Englisch. Man muss wirklich die Ohren spitzen, um das zu hören, zu verstehen, was sie sagen, was sie manchmal in den USA reden. Aber wir haben es verstanden. Weil wir die gleiche Sprache sprechen immerhin. Zumindest die Wahrheit sprechen. Manche dieser Leute waren in der Kirche seit 5 Generationen. Also sind manche von diesen Menschen dieser Lage gewesen, Herrn Armstrong zu hören, wo er noch über Radio gepredigt hat. Und eine Dame sagte zu mir, und ich dachte, es ist nur ich und Herr Armstrong, sonst gibt es niemanden. Und sie sagte, ach, da ist ja eine Kirche. Wir sind dann zum selben Laubhüttenfest gegangen in den USA. Und ich habe sie auch dort nicht kennengelernt. Das waren 16.000 Menschen in Lake of the Ozarks damals. Wir mussten auf eine Leiter steigen, um den gesamten Saal zu überblicken, um jemanden zu finden, wenn wir jemanden gesucht haben. Das war 1981. Hier sind wir mit Geschwistern versammelt, mit denen wir uns früher mal getroffen haben, vor vielen Jahren. Meine Tochter, ihr Schwiegervater, war mit mir in meinem Jugendlager in Minnesota in den 1980er Jahren. Es ist eine kleine Welt, man trifft sich dann doch wieder. Wir treffen diese Leute dann wieder. Und auch jetzt in dieser letzten Reise. Letztes Jahr waren wir in Australien mit unserem Sohn, unserer Tochter, der Schwiegertochter. Und ich zeige gerne Bilder von meinem Enkelkind, jederzeit, wenn Sie es sehen möchten. Wir hatten Leute getroffen während dieser Reise von den Geschwistern im Pazifik in Neukaledonien. Und vielleicht möchten Sie herausfinden auf der Landkarte, wo das ist. Ich sprach dort als französischer Prediger zum ersten Mal in der Geschichte von Gottes Kirche in Neukaledonien. Nicht nur sprach ich Französisch, meine Familie kommt ursprünglich aus Neukaledonien. Und das war eine wirkliche Entdeckung für sie. Wir haben tatsächlich herausgefunden in der Geschichte, dass es dort auch aufgezeichnet wurde, dass meine Familie aus Neukaledonien stammt. Zurück aus der Zeit der Kanaken. Mit Zerdal und ihre Kinder kommen von der gleichen Gegend in Afrika, wo alle den Ursprung haben. Das wird interessant sein, im Millennium das noch herauszufinden. In der Kurzpredigt wurde Paulus erwähnt, dass wie er hoffte, dass Christus zu seiner Lebzeit zurückkommt. Herr Armstrong hoffte auf diese Situation. Herr Meredith hoffte darauf, dass Christus zu seiner Lebzeit zurückkommt. Und diejenigen, die noch da sind, erinnern sich daran. Wir hofften, dass Christus zu unserer Lebzeit zurückkommt. Wir haben jetzt eine bessere Gelegenheit oder eine bessere Chance dazu als Herr Armstrong oder Paulus. Also bleiben Sie dabei. Nun, ich habe eine Botschaft von 5000 Worten und almost. Auf Deutsch sind es ein paar Wörter mehr. Ich spreche langsam. Er spricht schnell. Und ihr hört alle die gleiche Botschaft. Dies ist eine Botschaft, die ursprünglich gegeben wurde von einem Prediger in Australien, Anthony Yu, ein netter Mensch. Und ich fand diese Botschaft sehr inspirierend. Und es hängt auch damit zusammen, was in der Kurzpredigt erwähnt wurde. Denn die Bibel spricht von vielen Eigenschaften, die wir entwickeln müssen. Aber eine bestimmte Passage, die wir gemeinsam lesen werden, spricht von drei grundlegenden Dingen, von denen eine größer ist und von größerer Bedeutung ist. Wir haben Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir alle erkennen, dass von diesen drei Dingen, die wir kultivieren müssen, die Liebe das Wichtigste ist. Paulus sagt das in 1. Korinther 13 und Vers 13. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Gott schenkt uns also vielfältige Gaben für den Aufbau der Kirche. Zum Wohl der Kirche, für ihre Ermutigung, für Förderung und Wachstum. Unter all den Gaben, die Gott uns gibt, sollten wir wirklich ernsthaft wünschen, Glaube, Hoffnung und Liebe über allem zu haben. Liebe und Glaube sind beide wesentlich für das Heil. Liebe ist das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Sie ist das Wesen der 10 Gebote, die wir einhalten müssen. Das tun wir auch. Gottes Lebensweise lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Liebe. Glaube ist ebenso wichtig. Es heißt, die Gerechten leben durch Glauben. Das ist in Habakkuk 2, Vers 4. Und es heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist Hebräer 11 und Vers 6. Hebräer 11 und Vers 6. Und das andere war Habakkuk 2 und Vers 4. Glaube ist auch eine Voraussetzung für die Taufe. Aber was ist mit Hoffnung? Warum zählt Paulus Hoffnung zu diesen größten Gaben? Ist Hoffnung also auch für das Heil unerlässlich? Sie wird als eine der drei größten Geschenke erwähnt, die wir uns wünschen sollten. Wir können also annehmen, dass es sie auch für das Heil unerlässlich ist. Aber inwiefern ist sie essentiell und was ist überhaupt Hoffnung? Wie Paulus sagte, ist Hoffnung eine der größten und wichtigsten geistlichen Gaben, die wir uns wünschen sollten. Daher muss Hoffnung Teil des geistlichen Lebens jedes Mitglieds von Gottes Volk sein. Das Thema dieser Predigt ist also genau Hoffnung. Hoffnung. Wir können auch sagen Erwartung. Und das ist ein perfekter Zeitpunkt, denn der Zyklus der jährlichen Festtage steht vor der Tür. Und wir werden sehen, wie Hoffnung eines der Hauptthemen der Festtage ist. In Wirklichkeit gibt es eine Reihe von Themen, die sich durch die ganze heilige Tage ziehen, und Hoffnung ist eines davon. Was ist also Hoffnung oder Erwartung? Es ist nicht immer einfach, den Unterschied zwischen Glauben und Hoffnung zu verstehen. Sind sie dasselbe? Ist Hoffnung eine andere Art, Glauben auszudrücken? Ist sie eine Facette des Glaubens? Versuchen wir gemeinsam zu verstehen, was Hoffnung ist und was sie nicht ist. Hoffnung ist nicht ein Wunsch. Es geht nicht darum, sich zu wünschen, dass etwas passieren würde. Ebenso wenig stellt man sich ja vor, dass ein unrealistisches zukünftiges Ereignis eintreten wird. Nach dem Motto, das ist utopisch. Manche Menschen würden zum Beispiel gerne fliegen können. Aber ich bin geflogen 100.000 Meilen letztes Jahr. Also kann ich fliegen? Fliegen, selbst fliegen, ist natürlich nicht möglich, zumindest in diesem Leben. Das ist nicht realistisch. Manche versuchen es, aber sie machen sich vielleicht irgendwelche Flügel. Aber man kann nicht wirklich fliegen mit den Flügeln, mit den Händen. Man wird es nicht realistisch schaffen. Es ist irrational. Menschen, die glauben, dass sie fliegen können, sie sind oft dann in ihrem in der Psychiatrie oder sowas, weil es einfach irrational ist. Mein Cousin dachte, er könnte fliegen. Er war ein Weltklasse-Paraglider. Er flog bis zu dem Tag, an dem er an einem Felsen zerschellte. Und er starb. Bei uns selbst können wir einfach nicht fliegen. Es ist irrational. Die größte Hoffnung, dass wir fliegen können, ist irrational. Ist es aber das, worüber Paulus spricht? Sollten wir unmögliche Dinge hoffen? Irrationale Dinge? Nein. Hoffnung, unsere Hoffnung, ist nicht ein Wunsch. Kein irrationaler Wunsch. Im Allgemeinen birgt die alltägliche Verwendung dieses Wortes ein Element der Unsicherheit. Ich hoffe, dass alles für dich gut wird. Wir können es nicht garantieren, aber wir hoffen es. Ich hoffe, dass alles gut für dich wird. Egal, was du dir vornimmst. Aber wir können nicht sicher sein. Wir wünschen es ihnen. Das ist es nicht, worüber die Bibel spricht, wenn es um Hoffnung geht. Die biblische Definition von Hoffnung ist wichtig. Sie ist sehr wichtig, weil sie ein Geschenk, eine Gabe Gottes ist. Etwas, das wir kultivieren müssen. Aber wie können wir etwas entwickeln, das wir nicht verstehen oder vielleicht sogar missverstehen? Die Bibel beschreibt eine Hoffnung, aber eine Hoffnung als eine selbstbewusste Erwartung und den Wunsch nach dem Guten für die Zukunft. Aber es besteht darin keine Frage, keine Unsicherheit gemäß der Bibel. Beginnen wir also gemeinsam zu lesen, was uns die Bibel über Hoffnung lehrt. Hebräer 11 und Vers 1. Hebräer 11 und Vers 1. Es heißt, Sie können es auch später lesen, Sie können es auch notieren. Hebräer 11 und Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir haben hier Glaube als eine Überzeugung, dass Gott existiert und dass er genau das tun wird, was er in seinem Wort sagt. Das ist Glaube. Der Glaube gibt uns einen inneren Frieden, der es uns ermöglicht, Gott vollkommen zu vertrauen. Hoffnung ruht auf diesem Glauben. Ohne Glaube ist die Hoffnung unmöglich. Hoffnung ist das Vertrauen darin, dass das, was Gott ankündigt, in Zukunft eintreten wird. Micha 7 und Vers 7. Micha 7 und Vers 7. Hier heißt es, Micha 7 und Vers 7. Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich hören. Micha drückt es seinen unerschütterlichen Glauben aus, seine Hoffnung auf Gott. Man wartet nicht auf jemanden, der wahrscheinlich nicht kommen wird. Hoffnung impliziert Gewissheit. Daher ist sie selbstbewusst, kraftvoll und kühn. Es ist eine unerschütterliche Gewissheit, dass etwas geschehen wird. Deshalb ist Hoffnung für einen wahren Christen lebenswichtig. Hoffnung ist keine Unsicherheit, keine Angst, kein Zweifel. Tatsächlich vertreibt Hoffnung Angst und Zweifel. Römer 15 und Vers 13. Römer 15, Vers 13, hier heißt es, der Gott der Hoffnung, also nicht der Gott der irrationalen Wünsche, sondern der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Hoffnung oder Erwartung hebt unsere Gedanken über die unmittelbaren Prüfungen und über die Herausforderungen hinaus und ermöglicht es uns, die Zukunft mit Klarheit und Gelassenheit zu sehen. Römer 12 und Vers 12. Römer 12, Vers 12. Hier heißt es, seid fröhlich in Hoffnung. In Trübsal haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Und dann Römer 5, Verse 3 und 4. Das hebt etwas sehr Interessantes hervor. Römer 5, Vers 3 und 4. Hier heißt es aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Standhaftigkeit bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Dieser Charakter, den wir bauen, das zeigt, dass wir Hoffnung hervorbringen. Denken Sie darüber nach. Hier findet ein Prozess statt. Eine Person, die einen guten Charakter entwickelt, einen heiligen Charakter entwickelt, ist ausgeglichen, hat einen klaren Verstand, ist weder wahnhaft noch exzentrisch. Sie besitzen unerschütterliches Selbstvertrauen, Ruhe, inneren Frieden, weil wir diese Hoffnung in ihnen haben. Ein Christ mit Hoffnung ist voller Mut, Eifer und Entschlossenheit. Eine Person, die Hoffnung hat, hat eine Vision. Herr Meredith hat diese immer vom großen Gesamtbild gesprochen, dass wir eine klare Vision haben von der Zukunft. Jesaja 40, Vers 31. Jesaja 40 und Vers 31. Hier heißt es, die aber auf den Herrn harren oder vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Sie konzentrieren sich auf das Endziel, auf das Ziel. Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29 und Vers 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Es gab einen Kommentar bei der christlichen Konferenz. Herr Armstrong erkannte aus dem Lesen der französischen Bibel, jemand hat es ihm erzählt, der Arabat hat es erzählt, der Ewige steht hier, JHWH, Yahweh, der Ewige in der Übersetzung. Herr Armstrong sagte dann, dass wir immer der Ewige sagen sollen. Lord, Lord, Lord. Ja. Ja, der Ewige kann man dann auch sagen. Der Ewige. Ja. Manche Bibeln schreiben einfach Jehova statt dieser Jotavia. Einfach, weil die Sprachen verschieden das übertragen. Im Französischen ist es sehr klar da rein. Das nur als Nebengedanke. Gott hat uns den Sinn des Lebens offenbart. Und dieser Zweck ist unsere Hoffnung. Das ist nicht irrational. 1. Petrus 1 und Vers 3. 1. Petrus 1 und Vers 3. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist ein erstaunlicher Vers. Das zeigt, wie lebenswichtig Hoffnung ist für Christen. Und ja, Hoffnung ist notwendig für das Heil. Als Christen bemühen wir uns täglich, Gottes Charakter anzunehmen. Das ist ein harter Kampf. Manchmal scheint etwas unüberwindbar. Als würden wir keinen Fortschritt machen. Paulus hat dasselbe durchgemacht und er verstand, dass dieser Kampf ist nicht einfach. Er schrieb über diesen Kampf in Römer 7. Wir lesen Verse 18 bis 20. Römer 7, Verse 18 bis 20. Das, was heißt Römer 7, Vers 18? Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, also meiner menschlichen Natur, meiner Weltlichkeit, meiner Fähigkeit zur Sünde, dass in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe. Das heißt, nicht mehr ich bin es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Es wird ein sehr realer Kampf. Wir haben diesen Kampf täglich. Wir kämpfen. Wie oft finden wir uns vor Gott mit derselben Sache? Und wir beten um die gleichen Dinge wieder. Wir führen einen brutalen Krieg gegen uns selbst. Einen brutalen Krieg gegen den Teufel und natürlich gegen die Verlockung dieser Welt. Wir sind manchmal frustriert von Misserfolgen, genauso wie Paulus. Wir schämen uns für unsere Schwächen, genau wie er. Wir wissen, dass unsere Gedanken und Einstellungen denen Gottes widersprechen. Wir verurteilen uns selbst dafür. Wir wissen, dass wir seinem Beispiel, seinem Vorbild nicht gerecht werden. Das ist manchmal entmutigend und manchmal bringt es dann dazu, dass wir aufgeben wollen. Nach dem Motto, ich bin es nicht wert. Zweifel und Ängste schleichen sich ein und beginnen uns zu überwältigen. Aber genau hier macht Hoffnung den Unterschied in unserem Leben. Hoffnung macht hier den Unterschied in unserem Leben. Schauen wir uns das an. Niemand ist perfekt. Egal wie lange wir leben, wir werden unsere fleischliche Natur niemals vollständig überwinden, bis wir uns verändert haben, bis wir Geist gewesen sind. Nur Jesus Christus führte ein perfektes Leben. Der Apostel Johannes schrieb Folgendes am Ende seines Lebens. 1. Johannes, Kapitel 1 und Vers 8. 1. Johannes 1 und Vers 8. Da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber da kein Christ außer Jesus Christus jemals die Sünde vollständig besiegt hat, wie können wir hoffen, ewiges Leben zu haben? Gott muss unseren Geist für die Wahrheit öffnen und uns zur Buße führen und dann zur Taufe führen, damit die Strafe für die Sünde bezahlt werden kann. Sobald wir den Heiligen Geist Gottes durch die Handauflegung empfangen haben, beginnen wir, eine Lebensweise zu verfolgen, um den Charakter Gottes zu entwickeln. Das, was Gott haben möchte. Und das gibt uns eine Hoffnung. Es führt uns zu der Hoffnung, auf der Hoffnung auf das ewige Leben im Reich Gottes. Dort liegt unsere Hoffnung, ewiges Leben im Reich und der Familie Gottes. Römer 8, Verse 12 bis 17. Römer 8, Verse 12 bis 17. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleische nicht schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr noch abermals euch fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen, Abba, Vater. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Deshalb ertragen wir Prüfungen für das Versprechen des ewigen Lebens in Gottes Familie. Wir haben noch kein ewiges Leben erhalten, aber dort liegt unsere Hoffnung. Also halten wir mit dieser kristallklaren Zukunftsvision durch, die uns vorantreibt. Hoffnung ist mit Glauben verbunden. Paulus erzählt uns das in Römer 8, Vers 24 und 25. Römer 8, Vers 24 und 25. Da heißt es denn, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, das hofft er ja doch nicht mehr. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir es ab in Geduld. Lassen wir hier kurz innehalten und den Unterschied nochmal anschauen zwischen Glauben und Hoffnung. Der Glaube ist an Gott. Dass Gott real ist, dass er fähig ist, zu vollbringen, was er gesagt hat. Was er will. Hoffnung hingegen wird in die Zukunft projiziert. Wie wir gerade gelesen haben, ist es der zuversichtliche, in die Zukunft gerichtete Glaube, dass Gott nicht nur das überfüllen kann, was er versprochen hat, sondern dass er es auch tun wird. Glaube betrifft die Gegenwart und Hoffnung die Zukunft. Was uns manchmal verwirrt über den Unterschied zwischen diesen Wörtern, ist, dass die gebräuchliche Verwendung in der Bibel in den Bedeutungen sich nicht widerspiegelt. Wieder einmal vermittelt das griechische Wort uns das Gefühl einer selbstbewussten Erwartung des Guten. Etwas, auf das man mit Zuversicht wartet. Es ist so sicher wie der Sonnenaufgang jeden Tag, wie David es ausgedrückt hat. Also es besteht kein Zweifel, überhaupt kein Zweifel. Es ist kein Platz für Zweifel. Das ist eine ganz andere Bedeutung als die Art, wie wir das Wort Hoffnung in unserer modernen Umgangssprache verwenden. Was meist auf ein unwahrscheinliches Ereignis hinweist, eine Möglichkeit, aber auch der Enttäuschung. Wie wir bereits sagten, ist das eher ein Wunsch als der Glaube, dass etwas tatsächlich passieren wird. Vielleicht ist das der Grund, warum wir dazu neigen, das Wort Glaube zu verwenden, wo Hoffnung passender wäre. Im Französischen scheint das Wort Glaube einen stärkeren Glauben auszudrücken. Unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unsere Erwartung ruhen auf Gott und Gottes Versprechungen. Wir sind Erben der Verheißung des ewigen Lebens in Gottes Familie. Wir sind Erben, Leben, ewiges Leben in Gottes Familie. Das ist eine Verheißung. Wir sollen die Erstlingsfrüchte von Gottes Plan sein. Dort liegt unsere Hoffnung. Was für eine herrliche Zukunft, auf die wir uns freuen können und sollten. Wir haben Hoffnung, echte Hoffnung für die Zukunft. Leider teilt die Welt unsere Hoffnung nicht. Die Kirche ermahnt und erinnert uns oft daran, welchen Wert wir auf diese Wahrheit legen, die wir besitzen. Am 13. September 2024 schrieb Dr. Winnell in seinem Kommentar: Seien Sie dankbar für die Wahrheit. Der Sabbat ist eine gute Zeit, schrieb er, um über diese Frage nachzudenken. Sind wir dankbar für die Wahrheit? Wenn Sie von Geburt an Mitglied sind oder in der Kirche aufgewachsen sind, ist es leicht, die Wahrheit für selbstverständlich zu halten. Doch Jesus sagte, dass niemand zu einem wirklich guten Verständnis der Wahrheit kommen kann, wenn er nicht berufen wird und sein Geist nicht geöffnet wird. Johannes 6, Vers 44. Die Fähigkeit, die Heilige Schrift, den Plan Gottes, den Sinn des Lebens und die Lebensweise Gottes zu verstehen, ist eine Gabe, die Gott derzeit nur einigen wenigen zur Verfügung stellt. Das steht in 1. Korinther 1, Vers 26 bis 27. Denn Satan hat die Augen der meisten Menschen in dieser Welt verblendet. Das steht in 2. Korinther 4, Verse 3 und 4. Jesus betonte, dass es ein großes Privileg ist, die Wahrheit Gottes zu verstehen. Das ist Matthäus 13, Vers 10 bis 17. der Apostel Paulus erklärte, dass es etwas ist, für etwas, für das wir dankbar sein müssen, wenn man aus der Finsternis der Wahrheit berufen wird. Epheser 5, Verse 8 bis 20. Und schließt dann, lassen Sie uns dieses unglaubliche Privileg nie aus den Augen verlieren. Und er fragt, sind Sie dankbar für die Wahrheit? Die Wahrheit macht uns frei. Es gibt auch uns eine Gewissheit für die Zukunft. Keine Wunschträume, sondern keine Wünsche, sondern eisernere Versprechen, die eintreten werden. Wie Dr. Winnell sagte, hat die Welt das nicht, weil Satan die Welt für die Wahrheit blind gemacht hat. Und das liegt nicht nur an religiöser Verführung, sondern auch an der Umwelt und der menschlichen Natur. Schauen Sie sich die Welt heute an. Schauen Sie, was passiert um uns herum. Wir können uns selbst fragen, welche Hoffnung hat die Welt wirklich? Sieht die Welt wirklich Hoffnung in der Zukunft dieser Welt? Jetzt, da wir eine klare Vorstellung davon haben, was Hoffnung wirklich ist, sollten wir darüber nachdenken, hat die Welt diese Hoffnung für die Zukunft? Oder sind es einfach Ideale und Wünsche, die mit Unsicherheit vermischt sind? Ich denke, jeder Mann, jede Frau und jedes Kind wünscht sich Frieden, Glück. Und sie wollen schöne Dinge in einer schönen Welt. Aber wenn man diese Welt und ihre Richtung betrachtet, ist eine solche Zukunft sehr ungewiss. Es ist sehr ungewiss. So wie das jetzt gerade sich entwickelt. Wir sehen die Ereignisse, die sich in Palästina und Israel entwickeln. Seit Oktober, dem 7. Oktober, Millionen von Menschen haben sich auf ewig verändert. Die Angst vor einem sich ausbreitenden Krieg ist nun Realität. Da Libanon, Ukraine und Gaza, alle sind in Konflikte verwickelt. Auch der Iran hat gelitten. Wir haben das gesehen vor kurzem. Und jetzt Venezuela. Kolumbien wird bedroht. Auch. Sie haben das wahrscheinlich schon gehört. Alle Versuche, diese Konflikte zu beenden, sind gescheitert und werden letztlich scheitern. Und die Hoffnung der Menschen in diesen Ländern sind zerstört oder werden zerstört. Ihre Zukunft ist ungewiss. Dieser Konflikt, wie der in der Ukraine, hat die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen. Letztes Jahr war die Welt in globalen Wahlen. Aber bieten diese Kandidaten wirklich echte Hoffnung? Sie versprechen, aber sind diese Kandidaten wirklich an den Bürgern interessiert? Deshalb sind so Nationen so gespalten und ihre Bürger wütend. Gebrochene Versprechen, Lügen, Agenden. Wie können wir denen in Machtpositionen vertrauen, wenn sie behaupten, andere seien auch nicht vertrauenswürdig? Wo kein Vertrauen besteht, gibt es keine Hoffnung. Wir können nicht an die Zukunft glauben, wenn Lügen vorherrschen. Regierungen sind bankrott. Wir haben das auch in der Bekanntmachung gelesen. Wir sind auf dem Weg, bankrott zu gehen. Unsicherheit herrscht. Echt. Unsicherheit herrscht. Instabilität führt zu Aufständen. Wir sehen die Berichte über Iran und die Nachrichten. Berichte aus Venezuela in den letzten paar Tagen. Während sich die dunklen Wolken des Krieges wieder zusammenziehen, bricht das System zusammen. Heute erkennen viele Menschen, dass die Systeme dieser Welt nicht funktionieren. Und sie sind verzweifelt, weil es keine Lösung gibt oder zu geben scheint. Sie klammern sich an eine eitle und falsche Hoffnung, dass irgendwie alles gut werden wird. Es ist interessant zu beobachten, dass ein System entstehen wird, das der Welt Hoffnung bietet. Dies wird die endgültige Auferstehung des babylonischen Systems sein. Dies verspricht der Welt eine falsche Hoffnung. Es wird nur von kurzer Dauer sein, aber es wird die ganze Welt täuschen. Sogar, wenn es möglich ist, die Auserwählten werden getäuscht. Mit einer falschen Hoffnung. Die Welt wird zu spät erkennen, dass die von diesem System versprochene Hoffnung eine Lüge war. Eine falsche Hoffnung, während die Welt auf die Zerstörung zusteuert. Satan hat der Welt wirklich alle Hoffnung genommen. Durch Verführung und Zerstörung. Satan hat alle echte Hoffnung weggenommen. Aber es gibt eine echte Hoffnung für die Welt. Nicht unter der derzeitigen Führung der Menschheit, sondern unter einer neuen. Und das genau offenbaren die heiligen Tage, besonders die Herbstfesttage. Das zeigen sie. Eines der Themen der Herbstfeste ist Hoffnung, eine echte Hoffnung für die Welt. Für die ganze Welt. Tatsächlich ist eines der Themen aller Feste die Hoffnung. Und es beginnt alles, wie wir gelesen haben, mit unserer Hoffnung auf die Auferstehung. Wir gedenken des Todes von Jesus Christus mit dem Glauben im Passa, dass Jesus Christus gestorben ist und nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder erweckt wurde. Nach 3 Tagen und 3 Nächten im Grab. 3 Tage, 3 Nächte. Und die Hoffnung auf die Auferstehung, ich hoffe, Sie erkennen das, ist das größte Wunder, das der Menschheit geboten wurde. Es bestätigt wie ein Stempel der Autorität alles, was Jesus Christus gesagt hat. Alles, was er gesagt hat. Und wir sollten das wirklich glauben. Das ist unsere Hoffnung. Die Frühlingsfesttage. Das ist für uns unser Heil. Und wir verstehen das. Es ist eine Hoffnung für die Kirche, dass Jesus Christus diese Hoffnung aufgebaut hat. Die heiligen Tage insgesamt zeigen eine Hoffnung für die gesamte Menschheit. Hoffnung in Gottes Plan für die Menschheit. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Herbstfesttage und sehen wir uns das an. Das erste der Herbstfeste ist das Posaunenfest. Das Posaunenfest veranschaulicht katastrophale Ereignisse in der Endzeit. Und das bezieht sich auf das Auslösen der 7 Posaunenplagen, was wir in der Buch der Offenbarung lesen. Nach Krieg, Hungersnot und Krankheit in schrecklichem Ausmaß, wie es in der Menschheitsgeschichte nie zuvor gesehen wurde. Und Sie fragen sich vielleicht, wie diese schreckliche Zeit der Welt Hoffnung bringen kann. Das tut sie, denn es gibt eine gute Nachricht inmitten all dieser Schrecken. Das Posaunenfest kündigt auch die Rückkehr Jesu Christi an und sein Christi göttliches Eingreifen in die Weltangelegenheiten. Ohne diese Intervention wird die Menschheit sich selbst zerstören. Was auch bei der Wiederkunft Jesu Christi geschieht, ist, dass die wenigen Menschen, die damals aus der Welt herausberufen wurden, die Erstlingsfrüchte, in die Familie Gottes geboren werden und die, die leben, werden verwandelt werden in wirkliche Kinder Gottes beim Schall der letzten Posaune. Und wie gespannt erwarten wir diesen Tag. Unsere Hoffnung ruht auf dieser Zukunft, was wir jetzt noch nicht sehen können. Römer 8, wir lesen Vers 18, Römer 8, Vers 18 bis 25. Römer 8, Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Kreatur sehnt die Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Die Kreatur ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch sie selbst, die Kreatur, befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, das hofft er doch nicht mehr. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir es ab in Geduld. Unsere Hoffnung als Erstlingsfrüchte dieser neuen Geburt liegt in diesem Moment. Aber es sind nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfung wartet auf diesen herrlichen Moment. Sie seufzt, sie wartet sehnsüchtig auf diesen herrlichen Moment. Ich denke, diese Verse ergeben ein wenig mehr Sinn, wenn wir daran erinnert werden, dass es ist, was es ist, Wehen und Geburtsschmerzen zu haben. Das Bild ist einfach dann realer. Ich erinnere mich an die Geburt unseres ersten Kindes und ich habe mir selbst versprochen, niemals wieder dabei zu wohnen. Zehn Minuten später sprachen wir über das Kind Nummer 2, das kommen sollte. Das nächste ist dann der Versöhnungstag, der eine große Veränderung darstellt. Eine Zeit, in der die Welt letztlich beginnen wird, eins mit Gott zu werden. Wie wird Gott das erreichen? Jesus wird Satan zu 1000 Jahren Gefängnis verurteilen, im Tartarus. Sobald der korrumpierende Einfluss des Teufels beseitigt ist, wird die Menschheit in der Lage sein, Gottes Weg zu lernen. Wir beginnen das jetzt zu lernen, ohne den Einfluss des Satans wird es dann sein. Der Versöhnungstag ist stark von Buße geprägt. Das ist etwas Gutes. Veränderung ist notwendig und sie wird geschehen. Nach diesen Ereignissen folgt die 1000-jährige Herrschaft Jesu Christi auf Erden, dargestellt durch das Laubhüttenfest. Diese Zukunft bringt Hoffnung für diese elende Welt. Es gibt eine Hoffnung auf Genesung, Hoffnung auf Freude, die dann kommen soll, Hoffnung auf Frieden und das Ende von Kriegen, Hoffnung, dass die Welt endlich Gottes Lebensweise kennenlernt. Und während dieser millennialen Herrschaft setzt sich Gottes Werk fort, während die Vorbereitung für die letzte Phase von Gottes Plan. Denn wir kommen dann zum letzten großen Tag. Letztlich wird der gesamten Menschheit das Heil angeboten. Das ist dann die zweite Auferstehung. Die Auferstehung zu einem physischen Leben. Und das Laubhüttenfest und der letzte große Tag geben Hoffnung, dass der Heilige Geist Gottes für jedes Lebewesen zugänglich sein wird. Für jeden Menschen. Heilige Tage bieten der gesamten Menschheit Hoffnung. Und wir, die Erstlingsfrüchte, spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir können diese Hoffnung teilen, die wir jetzt haben. Wir teilen sie mit der Welt. Und was für ein Geschenk, dass wir das teilen können, dass wir es teilen werden. Gottes Plan ist wunderbar. Und dieses Wissen sollte uns den brennenden Wunsch geben, die heiligen Tage mit großer Freude und Eifer zu feiern. Diese heiligen Tage erinnern wir uns an die wunderbare Rolle, die wir in Gottes Plan ausführen für die gesamte Menschheit. Jetzt lassen wir uns also erneut sehen, wie sicher unsere Hoffnung ist. Paulus schrieb an die Hebräer in Hebräer 6, Vers 9 bis 19. Hebräer 6, Vers 19. Paulus schrieb an die Hebräer über unsere gemeinsame Hoffnung, um sie zu ermutigen. Ermutigen in der Wahrheit und in guten Werken festzuhalten. Und das sollte auch eine Ermutigung für uns sein. Hebräer 6, Vers 9 bis 19. Hebräer 6, Vers 9. Wir sind aber überzeugt, Brüder, dass euer Zustand besser ist und dem Heilen näher kommt, obgleich wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er eure Arbeit und der Liebe vergäße, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Fleiß bis ans Ende beweise, entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung, dass ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Vers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwur er, dass er dabei keinen Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da er sich so geduldete, erlangte er die Verheißung. Menschen schwören ja bei dem Größeren und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum ist es Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unwandelbar sein Ratschluss sei, mit einem Eid ins Mittel getreten, damit wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, bei welchen Gott unmöglich lügen konnte, einen starken Trost haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu nehmen, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen und welche wir festhalten als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Vers 20, wohin als Vorläufer Jesus für uns eingegangen ist, nach der Ordnung Melchizedeks, Hohepriester geworden in Ewigkeit. Wir sprechen von einem Anker. Betrachten wir eine Analogie dabei. Warum wird Hoffnung mit einem Anker verglichen? Was macht ein Anker? Auf der grundlegendsten Ebene ist ein Anker ein Gerät, das ein Schiff an Ort und Stelle hält. Anker werden eingesetzt, um Wind und Strömung auszugleichen, um zu versuchen, dass ein Schiff nicht von seinem Kurs abkommt, dass es starr bleibt. Ebenso, Gott gibt uns Hoffnung, damit wir fest an Ort und Stelle bleiben. Unsere Hoffnung verankert uns. Die Gewissheit von Gottes zukünftigen Verheißungen hält uns an Ort und Stelle. Wie ich zu Beginn gesagt habe, hebt Hoffnung unsere Gedanken über die Prüfungen und unmittelbaren Herausforderungen, die Winde und Strömungen, die uns wegfegen wollen. Hoffnung gibt uns die Kraft, durchzuhalten. Aber die Herausforderungen und Prüfungen, denen wir uns gegenüberstehen, sind sehr real. Sie geschehen ja. Das Leben kann schwierig sein. Satan ist mächtig. Und er wird uns mit Ängsten und Furcht, mit Zweifeln bombardieren. Er wird versuchen, uns damit zu überwältigen. Das ist kein Wunder. Da die guten Nachrichten der Hoffnung, besonders in den heiligen Festtagen, jedes Jahr diese Hoffnung stärken für die gesamte Menschheit. Die Herbstfesttage offenbaren, dass Satan und seine Dämonen durch das Reich Gottes und von uns ersetzt werden. Wir werden dort sein. Die Dämonen wissen das und fürchten die Zukunft. Jakobus 2 und Vers 19. Da spricht von den Dämonen, Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass ein einziger Gott ist? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ihre Zukunft ist bereits vorgezeichnet. Deshalb wollen sie uns die Zukunft stehlen. Sie wollen unsere Hoffnung wegnehmen. Lassen Sie das nicht zu. Unsere Hoffnung ist sicher. Wir müssen uns also an Gottes großen Plan für die Menschheit erinnern. Gott hat alle Menschen geschaffen, um würdig zu sein, für in seiner Familie zu sein. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt uns das. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Geschwister, wir haben jetzt die Möglichkeit, Teil dieser wunderbaren Zukunft zu sein. Wir müssen einfach entsprechend handeln. Ergreifen wir diese Hoffnung. Wir wollen nicht wie die Person im Gleichnis von den Talenten sein, die nichts mit dieser Gabe getan hat, die ihm gegeben wird. Er handelte nicht, weil er Angst hatte. Tun Sie das nicht. Wie es in Matthäus 25, Vers 25 heißt, als Warnung für uns, Matthäus 25, Vers 25, wo er sagte, ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Das ist eine Passion ohne Vision, die die Gabe der Hoffnung nicht nutzt, um mutig im Werk zu sein. Paulus ist ein sehr gutes Beispiel für jemanden, der keine Angst hatte. Für eine Zuversicht, die selbstbewusste Erwartung an Gottes Verheißungen, das gab ihm Mut. Egal, welche Hindernisse es waren, Paulus verstand sehr gut, dass es Gottes Wille war, dass er in seinem Reich sein würde. Er wusste das und hielt seinen Geist stets auf dieses Ziel gerichtet, auf die Vision der Zukunft, das Ziel für ihn. Römer 8, Vers 31. Römer 8, Vers 31, was wollen wir hier nur zu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Und dann Vers 38 und 39, Römer 8, Vers 38 und 39, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Möge diese gleiche Hoffnung in uns wachsen. Das ist die Hoffnung, die wir brauchen. Wie die ganzen anderen geistlichen Früchte von Gottes Geist, ist Hoffnung ein Geschenk Gottes, das sich direkt steigert, wenn wir unser Leben ihm widmen. Wenn wir diesen Charakter bauen, dann ist die Hoffnung Teil davon. Durch Gebet und Bibelstudium, indem wir diese Hoffnung aktiv in unserem Leben anwenden, indem wir Gottes Weg folgen, wird die Hoffnung wachsen. 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Da heißt es, Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Wir können also wirklich vollständig sicher sein der Verheißungen Gottes, die er uns gegeben hat, das Verständnis der kommenden Festtage, die er uns gegeben hat. In ein paar Monaten beginnt der neue Zyklus der Festtage. Lasst uns diese Tage erleben, indem wir die volle geistige Bedeutung dieser Tage studieren und jeden Aspekt in unserem Geist sehr real machen. Das ist unsere Hoffnung der Zukunft, die sicher ist. Lassen Sie uns wie kleine Kinder sein, die vor dem Haus auf die bevorstehende Ankunft eines Spielkameraden warten. Lassen Sie uns jeden heiligen Tag voller Eifer für Gottes Werk und für seinen Plan begehen. Lassen Sie uns erfüllt sein von der Gewissheit von Gottes Verheißungen, dass unsere Hoffnung eine herzliche Gemeinschaft mit den Geschwistern um uns herum fördert. Unsere Gemeinschaft untereinander. Sei es hier in einer kleinen Gruppe oder am Laubhüttenfest. Hoffnung kommt in diese Welt. Wir sind Teil von Gottes Geschichte, dieser Hoffnung. Das ist faszinierend. Es ist sicher. Denn es ist Gottes Verheißung. Und lassen uns diese Hoffnung also annehmen und weiter voranschreiten und uns vorbereiten auf die Rückkehr Jesu Christi und das Reich Gottes.